Meine Damen und Herren, wir wollen jetzt den nächsten Programmpunkt aufrufen und diskutieren über die politischen Rahmenbedingungen als Erfolgsfaktoren. Und das Panel setzt sich zusammen aus nicht Frau Dr. Carola Wille, sie ist leider erkrankt, aber stattdessen vom Mitteldeutschen Rundfunk den technischen Direktor Herrn Uli Liebenow. Bitte schön. Wir begrüßen sehr herzlich den Vorsitzenden des Fachbereichs Radio- und Audiodienste im, soll ich noch VPRT sagen? VNet? Ja, noch ist es VPRT. Herr Klaus Schunk, bitte. Den Geschäftsführer der APR, Herrn Professor Dr. Stefan Ohri. Meinen Chef, Herrn Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. In Vertretung von Frau Raab, wie sie ja schon mitbekommen hat, hat sie uns ja mit Videobotschaft begrüßt. Herrn Dr. Harald Hammann, er ist Leiter der Abteilung Medien in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Und dann natürlich die beiden Herren, die wir schon kennen, Herrn Dr. Tobias Miethaner und Herrn Stefan Raue vom BMVI und vom Deutschlandradio. Haben wir jetzt einen Stuhl zu wenig? Hätten wir noch einen Stuhl, das wäre sehr nett. Rutschen wir noch ein bisschen, ja. Stuhl kommt. Hallo Herr Hammann. Wir stehen dazu. Also, Sie stehen dazu. Okay. Ja, ich möchte beginnen vielleicht mit der ARD, mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Die ARD baut ja nun ihre Netze sehr rasant aus. Das kann man auch auf der Homepage digitalradio.de sehr schön nachschauen. Die KEF erwartet von Ihnen eine Digitalisierungsstrategie im Hörfunk und will eigentlich nur noch einen Beitrag für die Distribution zur Verfügung stellen, der sich dann aus digitalen und analogen Distributionskosten zusammensetzt. Sie müssen damit wirtschaften. Das Marketing bei der ARD läuft auf Hochtouren, kann man sagen, und ist auf allen UKW-Wellen auch empfangbar. Ist somit alles in Richtung digitaler Terrestrik bei der ARD? Und gibt es noch Probleme oder Hürden dazu? Sind eigentlich alle dabei bei der ARD oder sind es immer noch die Protagonisten Südwestrundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Bayerischer Rundfunk?
Also wir sind eins, ist ja unser Slogan und das haben wir auch bei diesem Thema.
Das hätte ich auch anders erwartet.
Wir hatten in der Vergangenheit, bevor wir 2014 zu einer gemeinsamen strategischen Diskussion Position gekommen sind, ja durchaus eine sehr muntere interne Diskussion, weil das Thema ist ja nicht nur ein technisches Thema, sondern insbesondere ein Wettbewerbsthema, Technik funktioniert. Es geht ja eher darum, wie bin ich im UKW-Markt aufgestellt und da gab es Unterschiede. Aber wir haben damals eine gemeinsame Position bezogen und seitdem bauen wir das zügig aus. Sie hatten ja schon erwähnt, wir haben ja damals auch ein Modell entwickelt, wie wir uns den Übergang vorstellen. Da drin hatten wir verschiedene Maßnahmen. Da kann man sagen, viele dieser Maßnahmen, zumindest wenn sie in unserer Hand waren, konnten wir relativ erfolgreich umsetzen. Da sind viele Punkte, die noch offen sind. Wir haben im vorigen Jahr im Digitalradio Board aktiv mitgearbeitet. Wir waren sehr froh, was es an Ergebnissen dort gab. Und wir sehen natürlich, dass noch ein paar Punkte offen sind, die zu lösen sind. Wir hatten in unserem Modell damals versprochen, dass wir zwischen 18 und 20 die Marke von 95%, die wir uns selber gesetzt hatten, im Netzausbau erreichen werden. Und das, was man feststellen kann, ist, dass auch in Regionen, wo früher die Penetration mit DAB Plus geringer war, wir heute sehr intensiv unterwegs sind. Also gerade wenn man mal von Berlin Richtung Süden guckt, dann sieht man unten natürlich viele sehr gut ausgebaute Regionen, aber man sieht auch dazwischen, wie sich die Lücken schließen. Also insofern ist das, glaube ich, ganz gut. Wichtig ist für uns, ist das ein hybrider Ansatz. Wir sehen auch auf der anderen Seite die IP-Verbreitung. Also insofern sehen wir die Digitalisierung als ein Gesamtthema an und insofern würden wir sagen, die Richtung stimmt. Wir treiben das auch weiter zügig voran. Sie haben ja auch erwähnt, die Marketing- und Kommunikationsthemen, die wir haben. Die Geschwindigkeit muss noch höher werden und dort sehen wir insbesondere die Themen, die auch voriges Jahr in dem Aktionsplan verankert waren. Also insbesondere das Thema Multinormgeräte, als eine ganz wichtige Voraussetzung an, weil uns das nämlich ermöglicht, dann am Ende eine softe Migration zu gestalten. Wenn jeder ein Gerät hat und es für ihn vollkommen unerheblich ist, über welchen Verbreitungsweg er die Inhalte gehört, ist natürlich eine Migration viel einfacher. Denn die Leute, das kam ja auch heute mehrfach zum Ausdruck, sind ja nicht an der Technologie, sondern im Allgemeinen an dem Inhalt interessiert. Und insofern wäre das also eine ganz wichtige Sache. Es gab weitere wichtige Punkte, die da drin verankert waren in diesem Thema. Und da freuen wir uns natürlich auch, dass im Koalitionsvertrag und jetzt auch unter einer Regierung, die heute vereidigt wurde, diese Themen vorangetrieben werden. Und wir werden uns da wieder ganz aktiv in diesen Prozess mit einbringen.
Der Kollege links von Ihnen hat ja auch schon des Öfteren gesagt, das Problem bei DAB ist auch das, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk enorm seine Programmanzahl ausweitet und damit auch vielleicht neue Marktanteile und neue Hörergruppen auch rekrutiert. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen innerhalb der ARD? Also ich weiß es jetzt speziell vom Bayerischen Rundfunk, es geht ja eigentlich fast durch die Decke in der Nische natürlich, BR Heimat, ich glaube der Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks ist auch da. Ja, gibt es ähnliche Erfahrungen auch in anderen Gebieten Deutschlands, dass neue DAB-Produkte nennenswerte Marktanteile bei der ARD erzielen?
Also zunächst mal, wenn ich mein Gerät einschalte, dann erkenne ich nicht eine Vermehrung auf der öffentlich-rechtlichen Seite. Ich kenne eine massive Erhöhung der Anzahl der Programme auf der privaten Seite. Wir haben gerade in Sachsen jetzt neue Multiplexe aufgeschaltet bekommen mit komplett privater Belegung. Es gibt einen zweiten nationalen Multiplex, der ja so ein bisschen beim Einparken jetzt angeschrammt ist, aber vom Grundsatz eine ganze Palette von zusätzlichen privaten Programmen bringt. Und wenn ich dort mal die Anzahlen der Programme sehe, die auf der privaten Seite entstehen und wo ja offensichtlich auch um den zweiten nationalen Multiplex mehrere sich oder sehr interessiert gezeigt haben, diese Kapazitäten zu nutzen, und zwar bevor die Diskussion war, kriege ich dafür Fördermittel, dann zeigt das, glaube ich, dass das insbesondere auch für die private Seite sehr interessant ist. Und ich erinnere mich an die Worte von Herrn Fuchs, der vorher ja auf diesem Podium hier gesagt hat, dass er diese Thematik für die größte Revolution auf der privaten Seite hält. Insofern sind die abzielbar vielen Programme, die wir vielleicht noch an einer einen oder anderen Stelle zur zielgruppengenauen Adressierung nutzen, aus meiner Sicht sicher in der deutlich geringeren Anzahl.
Ja, das mag Ihre Sicht sein. Natürlich sind die Startvoraussetzungen etwas anders, aber da kommen wir natürlich jetzt drauf zu sprechen. Herr Schunk, der VPRT hat seit Jahren eigentlich kein, ich sage mal, klares Ja, aber doch ein ziemlich deutliches Ja-Aber oder Ja-Wenn zum Ausdruck gebracht in seinen Strategiepapieren zur Digitalisierung der Terrestrik. Man ist aus dem Digitalradio-Board ausgestiegen und hat auch mit seinen Mitgliedern massiv Werbung dafür gemacht, dass im Koalitionsvertrag nicht drinsteht, dass in der nächsten Legislaturperiode ein Abschaltzeitpunkt, dieses böse Wort, und das war das letzte Mal, dass ich es jetzt auch verwendet habe, aufgenommen wird. Sie haben in einem Interview im Meinungsbarometer erst letzte Woche auch gesagt und Ihre Position nochmals verstärkt und die enorme Summe von 600 Millionen Euro, ich will nicht sagen gefordert, aber erwarten Sie das als privater Rundfunk? Und das soll dann eine Finanzierung, keine Förderung Ihres Engagements sein, um sich an DAB zu beteiligen. Andererseits kann man feststellen, dass überall dort, wo DAB-Netze in Betrieb gehen, auch Private dabei sind und nicht in geringer Zahl. Also wenn man zumindest nach Süddeutschland schaut, wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite sagen Sie, wir machen erst mit, wenn, und auf der anderen Seite macht eigentlich jeder mit, wenn in seinem Gebiet etwas passiert.
Also Herr Müller, wenn das jetzt eine Frage war, muss ich das mal einordnen. Der Herr zu Ihrer Linken hat gesagt, dass das auch klar ist und hier keine Legendenbildung kommt. Wir müssen über die Digitalisierung des Rundfunks und des Radios sprechen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf unter dem Mantel der Digitalisierung keine Programmvermehrung machen. Das ist eine völlig andere Aussage, wie Sie eben wiedergegeben haben. Ich hätte das auf DRB gesagt. Es war eine ordnungspolitische Aussage. Die Mitglieder in unserem Verband haben halt eine andere Geschäftsgrundlage. Deswegen tun wir uns damit so schwer. Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und nach wie vor gilt, dass die DRB, die Technik, die DRB-Technik an den Bedürfnissen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland konzipiert wurde. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat dafür Gebühren. Er hat Rundfunkabgaben, er kann die dafür verwenden. In den meisten Landesmediengesetzen steht drin, wie sich der privat organisierte Radio-Rundfunk zu finanzieren hat. Er hat zwei Einnahmequellen. Das eine sind Spenden und das andere sind Werbeeinnahmen. Und die Werbeeinnahmen hängen von Reichweiten ab. Und unser Rückgrat der Reichweite ist nach wie vor UKW. Und dann muss man uns einfach zugutehalten, dass wenn wir alles selbst aus eigener Wirtschaftskraft heraus refinanzieren sollen, wir uns schwer tun, wenn ständig irgendjemand diesen Unsatz, den Sie auch wieder im Mund hatten, UKW-Abschaltung, letztendlich fordert, dass wir sagen, wir können es nicht refinanzieren, es funktioniert nicht so. Und es sind ja auch bei uns in Deutschland nicht wie in Norwegen drei oder vier Radioplayer, die sich in Gruppen untereinander absprechen und dann den Mantel darüber machen und gemeinsam umsteigen, sondern wir haben lokale, wir haben regionale, wir haben landesweite Verbreitung. Das muss ja alles berücksichtigt werden. Und was Sie so unterstellen bei den Koalitionsverhandlungen, das ist mir fremd. Also da weiß ich nichts davon, was Sie so jetzt auf einmal spekulieren. Aber unsere Haltung zu DAB ist, und daher kommen auch diese 10% im Übrigen. Das meine ich jetzt in allem Ernst. Wenn heute bei der momentanen aktuellen Reichweitensituation wir in der ACMA ein Kollege 10% an Reichweite verliert, da wir ausschließlich von Werbeeinnahmen lesen, haben wir ein Kostenproblem. Dann geht es an den Content, dann geht es ans Personal und. Und aus dem Grund sagen wir, wenn uns das Rückgrat an UKW genommen werden sollte, dann können wir das nicht mittragen. Wir sind eigentlich viel schneller einig, wenn wir dem Verbraucher und dem Konsument und dem Hörer es überlassen, über welchen Weg er Radio hört. Wir sind einig in dem hybriden Ansatz. Wir sind einig in den Umstieg in die digitale Welt. Wir bedauern, dass DAB nicht rückkanalfähig ist, aber das wissen Sie auch, weil wir das eigentlich für unsere werbetreibende Wirtschaft anders brauchen. Aber ansonsten, wenn mal ein bisschen Gelassenheit in die Diskussion reinkommt, sind wir eigentlich einiger, als viele hier denken.
Das freut mich sehr. Also gerade den Punkt, den Sie angesprochen haben, im World DAB Steering Board diskutieren wir genau den Punkt, Radio muss auch rückkanalfähig werden irgendwann. Die Hybridität, was Fernsehen mit HBTV geschafft hat, müsste eigentlich auch im Radio irgendwo möglich sein. Daran müssen die Ingenieure auch in den Gremien noch arbeiten. Aber ich möchte Sie bei der einen Aussage möchte ich nochmal nachfassen. Sie sagten, Reichweite ist das, die Währung letztendlich, die Ihnen Werbung und Werbeerlöse beschert und damit Ihre Finanzierung sicherstellt. Jetzt, wenn die ARD, schauen Sie mal nach rechts, weiterhin so Vollgas gibt, und das macht sie ja nun auch mit Werbung und der Verkauf von Endgeräten, jetzt zwischenzeitlich über 11 Millionen Geräte in Deutschland verkauft sind, dann stellt sich schon die Frage, diese Geräte werden ja nicht gekauft, um sie zu Hause ins Wohnzimmerschrank zu stellen, die werden ja genutzt. Das heißt, wenn Sie als Privater jetzt nicht drauf sind auf diesen Geräten, weil Sie bei DAB nicht mitmachen, stellt sich für mich die schlicht und ergreifende Frage, müssen Sie nicht, um nicht Marktanteile zu verlieren, auch bei DAB einfach mit einsteigen, um dabei zu sein?
Also Herr Müller, diese kaufmännische Intelligenz haben wir. Wir sind ja auf DAB drauf. Es ist ja nicht so, das wird da immer verwechselt. Ich bin hier als Verbandsvorsitzender. Ja. Und ich habe die Interessen aller unserer Mitglieder zu vertreten und letztendlich auch unserer Gattung zu vertreten. Und wir sind ja in DAB aktiv. Es ist ja nicht so, dass mein Haus, das ich vertrete oder andere, dort, wo es Sinn macht, nicht auf DAB sind. Wir sind, glaube ich, private Kollegen, auch bundesweit auf DAB. Aber das eine bedingt doch nicht das andere. Das heißt, wir sagen, wir haben mit UKW unsere stabilen Einnahmen, die zugegebenermaßen einer Stagnation unterworfen sind. Aus dem Grund sehen wir den hybriden Ansatz, aus dem Grund gehen wir die digitalen Wege, aus dem Grund gibt es Audio-IP mit allem drum und dran. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und jetzt kommen wir noch mal zu den 500, 600, Sie können auch sagen, eine Milliarde, das ist mir gleich. Es geht ums Prinzip.
Ich habe nicht gesagt.
Nee, ich sag's nur. Es geht ums Prinzip. Es kann nicht sein, dass das öffentlich-rechtliche System, wenn auch jetzt zart gekürzt nach dem neuen KEF-Bericht, in einer Dekade 620 Millionen Gebühren verwenden kann für wie? Ja. Ja, geht nicht. Ich habe gedacht, ich habe die Zahl falsch. Es kann nicht sein, dass hier dieses endlich dem einen Teil des dualen Systems zur Verfügung gestellt wird und dem anderen Teil sagt, macht es aus eigener Kraft, aber eure eigene Kraft schalten wir ab. Wie soll das funktionieren? Dann haben wir ein drittes Problem, um das auch mal klar zu machen, das ist in den jeweiligen Ländern, da gehört es auch zur Seriosität dazu, dass es in einigen Gebieten Lokalfunk so nicht mehr gibt. Das ist halt so. Wenn ich in Baden-Württemberg dann eine, die DAB KLC mit vier regionalen Verbreitungswegen und die regionalen Kacheln sind sehr kreativ auf Basis der Regierungsbezirke geschnitten und wir haben 18 Lokalsender, dann muss man sich die Frage stellen, wollen wir die wie in Norwegen, die Gruppenkonzentration, die ja auch in Großbritannien der Fall ist, dann können wir das machen. Und das sind alles Fragen, die überhaupt ordnungspolitisch noch nicht diskutiert sind.
Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, spätestens dann, wenn es auch bei den Landesmedienstaaten um Strukturen geht im Digitalradio. Aber Sie haben das Stichwort lokal gesagt. Ich komme direkt zu Herrn Professor Ohri. Die Arbeitsgemeinschaft, hat ja neben dem VPRT eher die kleinen und kleinen und lokalen Sender als Mitglieder. Ist da eigentlich nicht noch das Problem noch größer, was den Förderbedarf angeht? Weil im VPRT sind eher die landesweiten Veranstalter in der Regel organisiert, bei Ihnen eher die lokalen Veranstalter. Landesweite haben es vielleicht auch aufgrund ihrer Finanzierungsstruktur etwas leichter, solch einen Innovationsschritt mitzugehen, als die lokalen. Stellen sich da bei Ihnen die gleichen Probleme oder sind doch andere Schwerpunkte im Bereich des lokalen Hörfunks in Deutschland?
Also Geld ist immer gut, wenn man es kriegt. Von daher alles gut. Ich bin, sehr geehrter Herr Moderator, froh, dass der Begriff des Abschaltdatums heute nicht mehr in den Mund genommen wird, weil das ist auch was Schändliches. Normativ gesehen. Normativ im Sinne von, das gebe ich für alle vor. Regulatorisch. Gleichwohl bin ich für die Stärkung von DAB, für Lokale, für alle, die in dem Markt etwas tun wollen. Das sind neue Chancen, sich zu bewegen. Dafür ist das, was wir seit Jahren mit, früher hieß das mal Digitalradio-Fördergesetz, DRAFÖG, ne, also Jahre her, als wir den Paragraph 48, der fast jetzt 48 TKG Diskussion, man hätte viel mehr, viel schneller tun können. Das sollte man tun, aber nicht mit Zwang. Und zwar deshalb, weil ich verstehe ja Deutschlandradio, deutschlandweit UKW, für eine deutschlandweite Abdeckung ist so ziemlich das Schlechteste und Teuerste, was man machen kann. Für die Kollegen ist es wahnsinnig gut, wahnsinnig betriebswirtschaftlich sinnvoll zu sagen, wir schalten das ab. Als Unternehmen eine Entscheidung zu treffen, wir schalten das ab und was anderes zu machen. Das sollte man dann aber nicht aus der Rationalität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks allen anderen aufs Auge drücken und sagen, weil die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk für sich ein Modell betriebswirtschaftlich haben, müsst ihr das alle auch machen, sondern lasst diejenigen, die auf UKW wollen, auch wenn andere sagen, ich an eurer Stelle würde es anders machen, lasst die einfach dort laufen, es braucht keiner. Wir haben zusätzliche Programme in DAB. Und die Meinungsvielfalt wird nicht größer, indem ich UKW-Programme abschalte. Das ist das eine. Das andere ist, wir gehen ja alle auf IP. 2 Millionen, die Zahlen von letzte Woche, GFU, 2 Millionen Alexas im vergangenen Jahr. Das ist mehr als DAB-Geräte. Was macht man mit denen? Viel Radio hören. Wir machen als Verband, erwerben wir die Rechte, etwa für interaktive Dienste, um dort mitzumachen. Also wir kümmern uns aktiv darum, in die Digitalisierung einzusteigen, auch mit Personalisierung. Das ist auch ein Bereich, wo wir in neue Dienste hineingehen. Und dritter und letzter Punkt, heute Morgen saßen wir an anderer Stelle zusammen und haben über UKW und die Abschaltung, die möglicherweise an einzelnen Antennen passieren mag, diskutiert und haben versucht, wie kann man das abwehren. Ein Punkt, der uns erschlägt, weil der bisherige Marktbeherrschende ich sag mal, sich der Regulierung entzogen hat und mit dem Marktbeherrschenden, der versucht, parallel in dem Digitalen wieder eine marktbeherrschende Situation zu erlangen. Das ist ein gutes Recht als Unternehmen, aber wenn wir ordnungspolitisch auf die Branche schauen, dann brauchen wir UKW auch, um einen Vertriebsweg zu haben, den wir jetzt in Ordnung bringen müssen. Aber langfristig einen Vertriebsweg zu haben, in den jetzt neu investiert wird, um ihn zukünftig auch als Sicherheit zu haben.
Vielleicht darf ich da mal reingehen. Wir haben, um dieses böse Wort, das ich ja nicht mehr verwenden will, zu vermeiden, wir sprechen von einer Außerbetriebnahme. Das ist nämlich was Aktives. Wir sind uns doch alle im Klaren, dass letztendlich der Veranstalter, ob öffentlich-rechtlich oder privat, zu irgendeinem Zeitpunkt entscheiden wird, es ist für mich ökonomisch sinnvoll, den einen Weg von mir aus aufzugeben, weil er vielleicht zu teuer ist, weil er nicht mehr die Reichweite hat. Das heißt, also, ich glaube, in den letzten Jahren nie die Diskussion gehört zu haben, dass aktiv gesagt wird, du musst außer Betrieb nehmen. Das ist das Ende eines Szenarios, eines Migrationsszenarios. Meine Frage geht genau aber zum letzten Punkt hin nochmal. Hat irgendwas, was jetzt in UKW momentan so ein bisschen wirklich auch Wellen schlägt, hat es irgendwie Einfluss auf die Digitalisierungsstrategie des privaten Hörfunks? Was glauben
Sie? Ja, klar. Also erstens, wenn es eine unternehmensbezogene, dem Unternehmen überlassene Frage ist, ob ich aus UKW rausgehen kann oder nicht, sind wir uns ja einig. Nur der Zwang, ein zwangweises Abschaltdatum, das ist das, gegen das wir uns wenden. Die Optionen zu verbessern, das ist gut. Also da bin ich voll dafür und bitte da nicht missverstanden zu werden. Ja, was in UKW gerade passiert, zieht dem Markt, den Privatradios etwa eine ziemlich mittlere zweistellige Millionenbetrag aus dem Markt heraus, weil entsprechend die Verbreitung teurer wird, roundabout. Das ist Geld, was nicht zur Digitalisierung zur Verfügung steht, weil ich hatte vorhin so flapsig gesagt, Geld, wenn man es kriegt als Förderung, ist gut, nur realistischerweise kommt das nicht. Da muss man ja Realist sein. Das heißt, es wird Geld rausgezogen, was dort nicht zur Verfügung steht. Das ist so. Und die Sorge, dass man mit einem, der in dem einen Markt als Monopolist ziemlich harte Bandagen hat, sich mit dem ins Bett legt in dem anderen Markt, die Sorge ist einfach da.
Auf dieses Pferd setze ich mich jetzt nicht. Ich gehe gleich weiter zu Herrn Schneider. Die Landesmedienanstalten sind ja per Gesetz auch irgendwo für die Struktur des privaten Rundfunks verantwortlich. Das haben Sie ja mal damals die Strukturen geplant, geschaffen und auch lizenziert. Insofern ist die Frage einfach auch an die Landesmedienanstalten. Im Speziellen, gibt es eine abgestimmte Strategie, eine veröffentlichte Strategie, wie man sich zur Digitalisierung der Terrestrik und zur Digitalisierung des Hörfunks allgemein aufstellt? Was kann man da von den Landesmedienanstalten bei der Strukturierung des digitalen Hörfunks, speziell im terrestrischen Bereich, erwarten?
Ja, wenn Sie sehen, welche Entscheidungen die Medienanstalten in den vergangenen Jahren getroffen haben, dann ist klar, dass wir dort, wo es die Gemeinsamkeit braucht, auch eine gemeinsame Strategie haben. Beispielsweise der zweite Bundesmux, der schon kurz angesprochen worden ist, wo wir dieses Angebot auch erweitern wollen. Wir haben den ersten Bundesmux, wo wir auch in der Verantwortung mitstehen. Und haben auf der anderen Seite natürlich auch die verschiedenen Ländergesetze. Hier ist der eine oder andere Direktor, Direktorin anders gefordert, vom Gesetz aufgefordert als ein anderer. Aber sagen wir, wir sind eins, können wir eigentlich auch so sagen, die Geschwindigkeiten sind nicht in jeder Medienanstalt gleich. Ich denke, da sind wir auch ähnlich wie bei der ARD unterwegs. Aber im Grundsatz gibt es von den Medienanstalten das Signal, ja, wir brauchen auch digitales terrestrischen Hörfunk. Und wir sehen ihn neben dem IP-Bereich als digitales Thema. Das ist Konsens und die anderen Daten und die bisher immer genannt worden, sind bei uns auch nicht mehr aktuell.
Jetzt sind ja speziell in Bayern, ich weiß, worüber ich rede, aber ich möchte es als Frage formulieren, ja auch gerade eine Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk getroffen worden im Sendernetzbereich. Und der Kollege aus Norwegen hat es ja gesagt, wir sind Wettbewerber im Content, aber wir sind nicht Wettbewerber in der Distribution, im Verbreitungsnetz. Dieses Modell in Bayern Vielleicht können Sie es kurz erläutern. Und ist das auch ein Modell, vielleicht um in anderen Bundesländern dem privaten Hörfunk eine Einstiegsschwelle zu ermöglichen, um mit niedrigeren Hürden letztendlich in den digitalen terrestrischen Markt zu kommen?
Also ich habe jetzt nicht den Überblick, ob überall die Voraussetzungen gegeben wären, das auch machen zu können. Unser Leid, Herr Schunk, war, dass der Bayerische Rundfunk seine Programmanzahl verdoppeln darf im Digitalen, also von 5 auf 10. Das war das Leid. Das Gute daran war, er bringt seine 10 nicht auf einen Multiplex unter. Also er musste einen zweiten Multiplex installieren, der dann in großen Teilen leer gewesen wäre. Und denke, dann war es auch ein Sieg der Vernunft, dass man sich zusammengesetzt hat, zu sagen, wir brauchen alleine auch nicht überall eigene Multiplexe, die könnten wir gar nicht füllen oder es wären für einen Einzelnen so teuer, dass man das nicht auf den Weg bringen können, sodass wir einen Kooperationsvertrag unterschrieben haben für 8 Jahre. Dort, wo Platz ist in den Netzen des Bayerischen Rundfunks, mieten wir das, also es entscheidet nicht der Bayerische Rundfunk, wer drauf darf und was da passiert, sondern wir mieten die Kapazität, wir zahlen die Kapazität zu marktüblichen Preisen und bestücken es selbst. Das funktioniert in vielen Teilen Bayerns, in einigen Teilen müssen wir eigene Sendenetze aufbauen, auch da hoffen wir uns das Mittun des Bayerischen Rundfunks, weil es ein gemeinsames Anliegen ist, in dem Jahr, spätestens im nächsten Jahr in ganz Bayern für jeden, der bisher Radio macht, ein Angebot zur Verfügung zu stellen und auch Platz noch zu haben für neue Angebote.
Das ist das, was ich meinte am Anfang. Das ist für mich ein ordnungspolitischer Sündenfall. Und zwar aus den Gründen ordnungspolitischer Sündenfall. Zuerst darf die öffentlich-rechtliche Anstalt ihren Bedarf festlegen und die Brosamen kriegen dann die Privaten. Und das ist das, was ich in der Eingangsbemeinung, die Sie anders zitiert haben, gemeint hatte.
Vielen Dank.
Ich sehe mich nicht als Aufsammler von Brosamen, sondern es führt dazu, dass in Bayern jeder, der bisher UKW macht, ansteht, um DAB Plus machen zu können, weil ich es damit auch marktorientiert gestalten kann und ich nicht mit einer Keule durchs Land gehen muss, du musst, sonst wird DAB nichts, sondern hier richtet es der Markt, weil jeder weiß, wenn ich nicht dabei bin, gehen wir mittlerweile in Bayern 20% der Hörerschaft mit ab. Und es kann sich kaum ein Privater leisten, 20% zu verlieren oder nicht zu haben. Also wir haben das genutzt, um in Bayern einen Weg zu gehen, weil er möglich war, zumindest jetzt in 8 Jahren, wenn bis dahin DAB so fliegt, dass wir das als Hauptverbreitungsweg im Terrestrischen haben, dann können wir selbst wieder unsere eigenen aufbauen.
Weil, wenn ich meinem Präsidenten kurz unterstützen darf, die Frequenzen für den privaten Rundfunk sind erhalten geblieben. Das ist eine Kooperation auf Dauer, aber nicht auf ewig.
Aber nichtsdestotrotz hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Produkte erst erhöht. Ja, der hat
sie ja. Nee, Moment, der hat sie nicht erhöht. Die 10 Programme hat der Bayerische Rundfunk seit, Herr Wagner, ich glaube, seit 15 Jahren zwischenzeitlich. Das sind ja damals, das ist die Zahl gewesen. Die Zahl 10 war schon Anzahl der 64 Programme, wie sie damals, ich glaube, im Rundfunkstaatsvertrag festgelegt waren. Schon damals hat der BR 10 Programme. Also hat sie in den letzten 10 Jahren nicht verändert, die Anzahl der Programme.
Aber jetzt nach vorne.
Aber komme ich jetzt direkt weiter, vielleicht jetzt an die Länder. Rundfunkstaatsvertrag war ein gutes Stichwort. Herr Dr. Hamann als Leiter der Abteilung Medien und Vorsitzender der Rundfunkkommission.
Nein.
Vorsitzender.
Ministerpräsident.
Es ist Frau Dreyer, Entschuldigung. Um Himmels Willen. Nein, ich sage jetzt mal, ob CEO vielleicht von der Rundfunkkommission. Mit der Neufassung vom Artikel 48 haben Sie ja so einen Vorstoß gewagt, da auch im Endgerätemarkt was zu initiieren. Frau Raab hat es auch in ihrer Ansprache nochmal gesagt, Sie wollen das Ganze nochmal aufgreifen. Wie gehen Sie jetzt auf den Bund zu? Weil die Länder sind jetzt da nur Initiatoren letztendlich. Das TKG ist ein Bundesrecht. Wie wird jetzt da Bund und Land zusammenarbeiten, gerade auch mit dem, ich weiß gar nicht, ist dann das BMVI zuständig oder wer auch immer, aber vielleicht helfen Sie uns weiter, Herr.
Da dürfen Sie mich ehrlich gesagt jetzt nicht fragen. Das war ein Problem, weswegen es im letzten halben Jahr nicht weitergegangen ist,
okay,
dass wir eigentlich den Ansprechpartner auf der Bundesseite gesucht haben und erstmal schauen mussten, wie sich die ganze Sache dort sortiert. Und wir kennen natürlich die handelnden Personen und ich kann nur sagen, was auch Frau Raab schon angedeutet hat, wir werden da weiterhin initiativ bleiben. Wir werden allerdings zunächst natürlich mit dem Bund mal reden, in welcher Art und Weise wir das machen. Das kann ja sein, also auf europäischer Ebene, dass da etwas passiert. Es kann auch sein, dass eine Bundesinitiative kommt, die wir dann natürlich sehr unterstützen würden. Und wenn alles das nicht passiert, dann werden wir sicherlich wieder eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen. Also wir bleiben an dem Thema dran. Das heißt also, von unserer Seite ist es auf der Agenda. Wir haben das einfach nur jetzt mal aufgrund der Koalitionsverhandlungen beim Bund jetzt halt erstmal eine Diskontinuität auf die Seite legen müssen. Und jetzt werden wir die Gespräche führen und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir da eine gemeinsame Initiative draus machen und dass wir da gemeinsam eine Gesetzesänderung zur Interoperabilität auf den Weg bringen. Wir müssen dann schauen, was auf europäischer Ebene möglich ist. Das wäre natürlich die beste Lösung, das war uns schon immer klar. Eine europäische Regelung wäre uns am liebsten. Wenn das allerdings nicht möglich ist, dann sollten wir halt die nationalen Spielräume nutzen. Ich darf nur erinnern, wir haben halt auch für DAB schon einiges auf den Weg gebracht. Diese bundesweite Zuweisung von Übertragungskapazitäten ist die Grundlage für den Bundesmux, der jetzt auf dem Weg ist, wo Sie gesagt haben, der hat ein paar Einparkschrammen jetzt gekriegt. Ich hoffe, dass der dann halt vielleicht auch dann irgendwann mal den Parkvorgang beendet hat und irgendwann dann halt auch mal wirklich auf dem Weg ist. Und ich denke, dann wird die Bewegung da reinkommen. Wir haben noch eine weitere Baustelle. Das sind die landesweiten Angebote, gerade für den privaten Rundfunk. Da ist vielleicht noch niemandem so ganz groß aufgefallen, dass wir landesrechtliche Vorgaben eigentlich dort durchaus verwirklichen wollen. Also wenn DAB wirklich zum Laufen kommt, dazu brauchen wir eine Öffnungsklausel im Rundfunkstaatsvertrag, die bisher so noch nicht drin ist. Das heißt also, wir werden im Rahmen der Plattformregulierung das Thema auf die Tagesordnung setzen, dass eben in den jeweiligen Landesrechten dann auch entsprechende Vorgaben für Belegungen, wie berücksichtige ich Regionalität, wie sieht mein Land aus, dass diese Dinge eben einfach möglich sind. Also das sind so momentan unsere Baustellen und ich bin zuversichtlich, also dass wir das, also die letzte Baustelle noch im Laufe dieses Jahres hinkriegen und die andere Sache, wenn wir schauen, was auf europäischer Ebene passiert und was wir dann national eben gemeinsam mit dem Bund machen und wie gesagt, zur Not machen wir eine Bundesratsinitiative, ne?
Jetzt, wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anschaut, der ist in der Regel landesweit strukturiert und hat teilweise regionalisierte Fenster in einzelnen Programmen. Der private Hörfunk ist landesweit organisiert und darunter liegen dann lokal, regional. Wenn jetzt der Land, was sich ja eigentlich anbietet, dass der landesweite private Rundfunk und der landesweite öffentlich-rechtliche Rundfunk zumindest in der Infrastruktur zusammenarbeitet und hoffentlich im Programm inhaltlichen Wettbewerber sein wird, muss man da eventuell noch gesetzliche Regelungen treffen, um dies zu ermöglichen?
Also ich meine, ja, wir müssen durchaus einen gesetzlichen Rahmen vorgeben, aber in der Tat, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die privaten Veranstalter müssen sich irgendwo zusammenraufen. Ich glaube, da gibt es eine große Menge von Gemeinsamkeiten. Ich habe auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch bei uns, unseren SWR, um auf Rheinland-Pfalz zurückzukommen, so verstanden, dass er grundsätzlich dazu bereit ist, das auch zu tun. Weil also wahrscheinlich wird weder der eine noch der andere komplett das alles füllen können. Und dann macht es einfach Sinn, so wie es in anderen Ländern eben auch ist, dass man sich zusammenrauft und im Wettbewerb natürlich, aber trotzdem in der Infrastruktur zusammenarbeitet. Ich glaube, nur so ist es dann auch tragfähig für beide Systeme. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss ja auch mit seinem Geld haushalten und private Veranstalter wollen irgendwann am Ende des Tages noch irgendwann Geld verdienen. Also insofern glaube ich, dass da schon durchaus Überschneidungen da sind, die man nutzen kann. Und ich habe die Bereitschaft eigentlich so vernommen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er das machen will und auch von der privaten Seite, dass man da auch keine Berührungsängste hat, da durchaus mal da zusammenzugehen.
Das also gibt es ja auch schon jetzt. Das haben wir jetzt dazugelernt, dass es also nicht nur eine, ich sag mal, unternehmerische Kooperation ist zwischen dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten Rundfunk auf landesweiter Ebene, sondern eben auch rechtlicher Regelungen im Medienrecht bedarf.
Also man wird sicherlich ein paar Rahmenbedingungen vorgeben müssen, aber die wirtschaftliche Entscheidung muss jeder Unternehmer natürlich dann selber treffen.
Das
aber
ist
wir
ganz
müssen
klar.
halt mal gucken, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen so machen können, dass das also auch ermöglicht wird. Und das ist für mich kein Hexenwerk, aber wir müssen halt noch ein bisschen dran arbeiten. Also das ist momentan, daran wird es nicht scheitern, aber wir müssen einfach noch mal da ein bisschen nacharbeiten. Ne?
Darf ich da direkt weitergeben zu Herrn Miethaner? Ist die Kooperation zwischen Bund und Ländern eigentlich auf der Ebene, ich sag mal, zielorientiert gleichgerichtet? Gibt es da Kooperationen? Weil wenn ich mir jetzt im Koalitionsvertrag anschaue, soll die Interoperabilität im 48 TKG soll weiterentwickelt werden zugunsten des digitalen Hörfunks. Die Digitalisierung des Hörfunks soll vorangetrieben werden. Und man will das Ganze auch auf europäischer Ebene absichern. Das heißt, das sind so Ihre Ziele für die nächsten paar Monate oder für die nächsten 1-2 Jahre, weil das ist ja auch ein längerer Prozess, kann ich mir vorstellen.
So ist es. Es sind vor allem auch nur Teile der Ziele. Nicht alles wird ja im Koalitionsvertrag niedergelegt, was wir in dem Bereich als wünschenswert erachten. Dazu gibt es ja auch den Aktionsplan, der ja vom Digitalradio Board verabschiedet worden ist. Vielleicht kurz zu der Frage der Umsetzung. Wer ist Ihr Ansprechpartner? Das war in der Tat in der letzten Legislatur nicht ganz so einfach, weil wir zweifellos für Digitalradio zuständig waren, aber beim Telekommunikationsrecht da die Gesetzgebungskompetenzen bei den Kollegen im Wirtschaftsministerium lagen. Wir wissen nicht, ob jetzt in der kommenden Legislatur die Dinge da noch klarer zugeordnet werden. Da warten wir alle mit Spannung auf den Organisationserlass der Kanzlerin. Der kommt jetzt heute oder morgen wahrscheinlich. Also die Veranstaltung ist in der Hinsicht ein paar Stunden zu früh möglicherweise. Aber wir werden dann klarer sehen. Aber es ist vom Ergebnis her eindeutig. Der Koalitionsvertrag gibt es für den Bund vor. Wir werden im Bereich der Interoperabilität da voranschreiten. Und wir werden, denke ich mal, auf jeden Fall auch auf Bundesebene gesetzliche Regelungen brauchen. Denn von der EU-Seite her ist eine Richtlinie zu erwarten. Wir werden die auf jeden Fall mit Leben füllen müssen. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass der Bogen, der aufgespannt wird, so ist, dass wir mit diesen Vorhaben, die wir uns jetzt vorgenommen haben, überhaupt noch zum Zug kommen können. Mhm. Aber dass wir in die Richtung aktiv werden wollen, ist jetzt auch mit dem Koalitionsvertrag festgezurrt. Und das machen wir gemeinsam. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat möglicherweise ja auch Frau Raab ein bisschen Input geben können. Also ich denke, da werden Bund und Länder an der Stelle an einem Strang ziehen.
Herr Miethaner, man hört ja nun unweigerlich, dass Sie auch aus dem Süden Deutschlands kommen. Sie hatten heute auch, glaube ich, Ihr erstes Treffen mit Ihrem neuen Minister als Abteilungsleiter. Wird dann das Ressort komplett rübergehen in die Stabstelle, sage ich jetzt mal, Staatsministerin für Digitales, oder bleibt dann doch die Zuständigkeit beim BMVI? Wie ist da die Organisationsform künftig vorgesehen? Weil da müssen ja dann auch die Initiativen herkommen, ne?
Ja, also es ist grundsätzlich so, dass unser Ministerium nach wie vor Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur heißt, und da werden die Kernthemen alle bleiben. Auch hier sind wir wieder bei den Einzelfragen. Was geht im Einzelnen noch ins Kanzleramt? Ich glaube nicht, dass die operativen Fragen von dort gesteuert werden, aber wie gesagt, das sind jetzt Dinge, da muss auch ich mich noch ein bisschen schlauer machen. Ich denke, dass das Thema bei uns bleiben wird. Und Sie haben auch richtig gehört, auf dieses Programm Bayern Heimat bin ich als Exilbayer auch sehr gespannt.
Frage an Sie beide, vielleicht Bund und Länder. Was erwarten Sie jetzt vom Rundfunk noch an Signalen, damit Sie noch mehr Rückenwind bekommen, auch für die deutschen und europäischen Aktivitäten? Die müssen ja sowohl von öffentlich-rechtlich wie von privater Hörfunkseite kommen, damit man mit breiter Brust auch nach Brüssel fahren kann. Ist da noch was notwendig von Seiten des Hörfunks? Wunschkonzert gerade in dem Moment eröffnet.
Ich glaube, für das, was auf Brüsseler Ebene im Moment läuft, braucht es keinen Input mehr, denn da sind die Gespräche so weit vorgediehen und da ist das Stadium der Verhandlungen so weit fortgeschritten, dass wir, glaube ich, jetzt auch mit ganz grundlegenden Diskussionsbeiträgen uns nicht mehr einbringen können, sondern wir müssen jetzt sehen, dass wir halt bei den Weichenstellungen, um die es noch geht, da unsere Position halten. Und ansonsten gilt für uns natürlich, dass wir immer sehr dankbar darum sind, wenn wir einheitliche Rückmeldungen bekommen von den maßgeblichen Akteuren. Deshalb war ja auch die Initiative zu dem Digitalradio Board da, von unserem Haus auch unterstützt, sehr klar von den Ländern. Und uns ist eben wichtig, dass wir möglichst zu einem gemeinsamen Verständnis kommen.
Also wenn ich jetzt anschließen darf, was ich wünsche mir, dass die Bundesregierung da ganz klar das Signal setzt, wir sind für Interoperabilitätsverpflichtungen auch auf europäischer Ebene und dass das ganz klar wird und dass dieses Signal auch ausgesandt wird.
Herr Raue, an Sie eine Frage. Wenn jetzt die KEF sagt, ihr habt nur noch einen Titel und für die Verbreitung eurer Programme, der sich aus analoger und digitaler Distribution zusammensetzt und UKW nicht unerheblich teurer zu werden droht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aus den Ergebnissen des Meetings von heute Morgen kann man das auch erwarten oder muss man es wahrscheinlich erwarten. Denkt da der Deutschlandradio auch an eine Digitalisierungsstrategie als in ihrem eigenen Netz, indem sie zum Beispiel hier und da auch dann nicht so wirtschaftliche UKW-Sender außer Betrieb nimmt? Und was sind die Rahmenbedingungen dafür, dass Sie an sowas herangehen?
Na, so weit sind wir noch nicht. Und in den Vorgesprächen, die wir mit der KEF führen, habe ich nicht das Gefühl, dass da wenig Verständnis für die Situation von DAB Plus herrscht, sondern die registrieren schon sehr genau, wie viel investiert wird, wie viel Kreativität da auch investiert wird, wie auch der Markt sich verändert. Deswegen will ich ganz ehrlich sagen, haben wir uns auf so ein Krisenszenario noch nicht so vorbereitet. Wir müssen natürlich beobachten, was passiert mit UKW-Frequenzen, wenn sie aufgeben. Und wird da ein Modell, sagen wir mal, halbwegs neu belebt, das wir als nicht zukunftsfähig bezeichnen würden? Mhm. Das wäre nach meiner Meinung ein falsches Signal. Uns ist vor allen Dingen wichtig, ja, dass alle gesellschaftlich relevanten Gruppen, die hier an den Tischen stehen und sitzen, aber auch gesamt in dem ganzen Zusammenhang argumentieren, ein eindeutiges Signal abgeben, wie denn in 5 bis 10 Jahren die Rundfunklandschaft aussieht oder die Hörfunklandschaft aussieht. Gibt es dann 3 oder gibt es DAB Plus und IP und UKW nicht mehr? Die Verbraucher, die Hersteller, die Rundfunkanbieter, die müssen ja mal wissen, woran sie sind. Und auf 3 verschiedenen Wegen weiterhin Kreativität zu verschwenden, Mittel, Ressourcen zu verschwenden, das wird auf die Dauer nicht wirtschaftlich sein. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich bin jetzt nur zugegebenermaßen nicht Techniker, ich bin nicht Jurist, ich bin nicht Politiker, ich bin Journalist und habe ein bisschen was mit Kommunikation zu tun. Und Kommunikation in diesem Punkt ist extrem wichtig. Die Öffentlichkeit braucht ein Signal, wo es denn hingehen soll. Ob ich das jetzt mit den Mitteln mache, wie in Norwegen, dass ich sage, dann und dann schalten alle ab und dann ist Schluss, dann begreifen alle, was los ist. Oder ob ich es andere Wege mache. Aber ich komme nicht um die Entscheidung drumherum, dass ich einer Gesellschaft deutlich signalisiere, so wird die Zukunft des Hörfunks aussehen. Da werden die Märkte der Zukunft sein und da lohnt es sich auch zu investieren. Mhm.
Sie haben angesprochen auf das Zurückgeben von UKW-Frequenzen. Das heißt, kann man das als Wunsch auch an Bund und Ländern, an den Gesetzgeber, sage ich jetzt mal, richten, dass man sagt, wenn ich jemals bereit bin, eine Frequenz zurückzugeben, dann möchte ich nicht, dass es der Wettbewerb im nächsten Moment wieder in Betrieb nimmt. So nach dem Motto, Frequenz-Mikado, wer sich als erstes bewegt, verliert. Ist das eine der Wünsche, die Sie jetzt, oder der Forderungen auch für so ein Migrationsszenario, dass Sie an den Gesetzgeber richten würden?
Ja, der Wunsch ist nicht neu und eben. Zu dem stehe ich auch.
Ja, also aber ist jetzt nicht weiter diskutiert worden bisher, weil das wäre zum Beispiel auch ein Thema für das Digitalradio-Board, ne?
Ja, also die Interessenlage ist ja klar, mache ich auch gar keinen Hehl daraus. Das wäre ein komisches Spiel, wenn wir auf DAB Plus setzen, für einen kleinen Sender mit sehr viel Energie, und zwar für das Gesamtsystem, nicht nur für die Interessen von Deutschlandradio, und das, was wir gewissermaßen dann auf den Tisch legen, dann wieder verfrühstückt wird und im Prinzip schauen wir dann ein bisschen traurig hinterher. So kann es nicht sein.
Jetzt habe ich mehrere Wortmeldungen. Herr Dr. Liebenow, Herr Dr. Ory und Herr Schneider.
Also insofern kann man ja nochmal darauf verweisen, dass es dort auch eine Regelung gab im Aktionsplan zu diesem Thema. Und dem Aktionsplan haben ja am Ende sogar Teile der Privaten zustimmen können, auch nachdem da ja Dinge drin waren, die das nochmal etwas genauer beschrieben haben, was damit passieren kann und dass man natürlich auch Frequenzen nutzen kann, um andere zu ersetzen. Das war für uns eine große Bewegung, die bei uns für muntere Diskussionen gesorgt hat. Also insofern würde eine solche Regelung natürlich am Ende, wo auch immer sie verankert ist, es ermöglichen, dass man dann eben zumindest mal aus einzelnen Themen aussteigen kann und dann auf einer Zeitschiene vielleicht auch das Thema etwas entkrampfen kann. Und wenn man das dann kombiniert noch mit so einer Multinorm, Plattformregelung, glaube ich, dann nimmt man vielleicht auch dieser Migration diese Schreckensbegriffe wie Abschaltdatum und andere Themen, die also sofort zu reflexartigen Reaktionen führen. Und ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, der kam vorne auch bei dem Kollegen aus Norwegen. Wir werden im Inhalt, werden wir immer Wettbewerber bleiben, aber wir werden uns nicht mehr die Schlacht leisten können, uns über die technischen Verbreitungswege Vorteile oder Nachteile zu verschaffen. Und das, glaube ich, ist ein Thema, was nachher also auch wichtig ist in der politischen Begleitung.
Herr Ohre. Ich kann anknüpfen. In der Tat hatten wir eine muntere Diskussion, weil mich hat schon ein bisschen irritiert, dass da einer sagt, UKW ist einfach sinkendes Schiff, aber es darf keiner drauf. Ich lasse es einfach damit absacken, weil wir haben uns dann committed dazu, die Frequenzen dürfen, die konkreten Frequenzen dürfen, auch vom Privaten, auch für bestehende Programme und Versorgungsbedarfe, muss man, glaube ich, im TK-Recht sagen, genutzt werden, aber nicht, um neue Versorgungsbedarfe damit aufzumachen. So, das ist der Kompromiss und der steht.
Herr Schneider.
Wollte ich so betonen. Also ganz eindeutig, es soll keine neuen Programme, neue Bedarfe entstehen. Aber dort, wo Lücken sind, wo man etwas verbessern kann, muss man den Einzelfall anschauen und es darf nicht ausgeschlossen sein.
Ich möchte, weil der Veranstalter hat mir natürlich auch aufgetragen als Moderator, dass ich auf die Zeit schauen soll und wir sind natürlich schon drüber. Ich möchte es vielleicht jetzt zusammenfassen. Eine Digitalisierungsstrategie brauchen wir für den Hörfunk. Hörfunk muss zukunftsfähig gemacht werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Über den Weg diskutiert man noch und ich würde mir wünschen, man diskutiert miteinander und nicht gegeneinander. Und wenn man sich alle dann im Digitalradio-Board trifft und dann an einer gemeinsamen Lösung arbeitet, glaube ich, ist es auch für die Bundesrepublik Deutschland und für die Marktbeteiligten wahrscheinlich der beste Weg. Ich danke den 6 Herren für die Diskussion und Entschuldigung, den 7 Herren für die Diskussion. Wir hätten
eigentlich haben 8 die
Frau Wille war leider nicht da, sonst hätte ich wenigstens eine Dame dabei gehabt. Okay, vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Punkt.